Ja, wurde schon gesagt, Leiter Politik und Planung. Wir beschäftigen uns bei Verdi in meinem Bereich eben mit gesellschaftspolitischen Fragen, insbesondere auch der Digitalisierung. Verdi richtet bereits seit 2014 jährlich einen großen Digitalisierungskongress aus, wo wir uns mit verschiedensten Fragen beschäftigen. Wir hatten dieses Jahr den Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und die entsprechenden Auswirkungen, die das möglicherweise auf Betriebe, Arbeitswelt, Unternehmen, Geschäftsmodelle, Wirtschaft und gesellschaftliches Zusammenleben hat. Ich würde, bevor wir gleich nochmal einsteigen, um ein paar Gestaltungsarenen zu differenzieren und nochmal Handlungsansätze aufzugreifen, die Rainer allerdings vorher auch schon teilweise angerissen hat, nochmal ein paar Fragen aufgreifen, die vorhin in der ersten Runde gefallen sind. Eine Frage, ich glaube, du hattest sie gestellt, auf welchem Niveau eigentlich, sozusagen auf welchem wirtschaftlichen Niveau eigentlich ein Lebensstil global verallgemeinerbar wäre, der dann den Nachhaltigkeitskriterien auch entspricht. 2012 hat ein Wissenschaftler vom IMK mal ein Gedankenexperiment gemacht, hat mal Modellrechnungen gemacht. Klar, da sind dann Annahmen drin, die können auch anders ausfallen. Was er gemacht hat, war im Prinzip zu setzen, bis 2050, dass dann die CO2-Emissionen nahezu verschwunden sein sollen, also sozusagen klimaneutral gewirtschaftet werden sollen, und hat geschaut, wie denn bislang die wirtschaftliche Entwicklung in puncto Entwicklung der Stundenproduktivität, Entwicklung des BIP-Wachstums und die Entwicklung des CO2-Ausstoßes gewesen ist, und hat dann mal ausgerechnet, wenn sich das Ganze so weiterentwickelt, wie viele Stunden dürften wir dann eigentlich noch 2050 arbeiten und was für ein materielles Lebensniveau wäre das dann? Und unter all diesen Annahmen, die natürlich höchst fragil sind, da kann sich so viel ändern, aber nur mal so als Gedankenexperiment, ist er dann zu der Erkenntnis gekommen, okay, wenn sich das alles so weiterentwickelt, dann wären wir bei 2050 bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 6 Stunden und einem entsprechenden Lebensniveau. Also wir reden da in heutigen Werten von zwischen 600 und 700 Euro. Na, da sieht man so ein bisschen, wenn wir den Lebensstandard auch tatsächlich gut halten wollen, muss uns da an einigen Stellen noch ein bisschen was einfallen. Das vielleicht mal so als Einstieg, weil der große Kontext, in dem wir ja hier diskutieren, ist ja sozial-ökologische Transformation. Ich habe hier noch mal eine Präsentation mitgebracht, bei der ich jetzt nicht alle Folien zeige, weil sie ist jetzt nicht speziell für diese Veranstaltung vorbereitet gewesen. Ich habe sie vor einigen Wochen mal vor ganz gewöhnlichen Gewerkschaftsmitgliedern von Verdi in Frankfurt gehalten. Da hat der Bezirk was ganz Interessantes gemacht, das kommt gar nicht so häufig vor. Da wurden nämlich sozusagen ganz gewöhnliche Mitglieder einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie denn Interesse hätten, bei einer solchen Veranstaltung mal über künstliche Intelligenz und Digitalisierung zu diskutieren. Ich sage das deshalb, dass das mutig ist, weil viele Gewerkschaftsmitglieder sind nicht aufgrund ihrer politischen Orientierung Gewerkschaftsmitglieder, sondern weil sie sich auch ganz andere Dinge von der Gewerkschaft erwarten. Das war eine sehr interessante Diskussion, weil nachdem ich dann sozusagen das alles vorgestellt hatte und dann auch gesagt, mit welchen strategischen Optionen wir da unterwegs sind, kam mir von denjenigen, die zum ersten Mal dabei gewesen sind, ziemlicher Gegenwind entgegen, der vor allen Dingen darin bestand, ein völliges Misstrauen gegenüber Politik und auch Gewerkschaften, dass da überhaupt etwas zu gestalten sei. Und dass man sich stattdessen nur mit Genderfragen und so weiter beschäftigen würde. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wo einige von denen ihr Kreuz bei welcher politischen Partei machen. Also ist eine nicht ganz einfache Diskussion, weil das Misstrauen nicht nur gegenüber den technologischen Entwicklungen, sondern auch gegenüber der Politik, inklusive übrigens auch in Teilen der Linkspartei, ist da teilweise doch schon ganz schön ausgeprägt. Ich halte es aber dennoch für sinnvoll, bevor wir jetzt in die Diskussion dann einsteigen, nochmal so ein paar Schlaglichter auf einige Entwicklungen zu setzen, die vorhin auch schon mal angesprochen worden sind. Die Geschwindigkeit des digitalen Umbruches ist ja, glaube ich, auch schon thematisiert worden. Auch diese immensen Wachstumskurven, die wir da haben. Hier im Hintergrund seht ihr das exponentielle Wachstum der globalen Datenmengen. Aber um nochmal jetzt auf den Kern zu kommen, was für Machtstrukturen entwickeln sich da eigentlich? Das hier ist eine Folie von der Robert-Bosch-Stiftung war das, glaube ich, gewesen, genau, die mal so ein bisschen diese Plattformlogik illustrieren soll. Da geht es um die Vernetzung des Internets der Menschen mit dem Internet der Dinge und dem Internet der Dienste. Und was natürlich spannend ist, ist das, was da im Zentrum geschieht. Nämlich dort, wo quasi dann alle Daten zusammenlaufen. Befreundete Wissenschaftler vom ISF München bezeichnen das auch als die Entwicklung eines globalen Informationsraumes. Das ISF München ist ein recht renommiertes Forschungsinstitut, Institut für Sozialforschung, die auch unter anderem vor 2 Jahren bekannter geworden sind, weil sie eine Tour durch Silicon Valley gemacht haben, woran auch das Kanzleramt sehr interessiert war und dann so ein bisschen berichtet haben von diesen Entwicklungen. Und es ist schon bemerkenswert, dass einer der Wissenschaftler, der daran beteiligt war, der Andreas Böß, im Grunde genommen sagt, das, was sich hier mit diesem globalen Informationsraum entwickelt, ist früher oder später, wenn es nicht sozusagen zu einer Totalkollision mit sowohl Grundprinzipien kapitalistischen Wirtschaftens als auch demokratischer Gestaltung kommen soll, wenn das erhalten bleiben soll, dann ist es im Grunde genommen nur in öffentlich-rechtlicher Form denkbar. Das finde ich ist eine sehr bemerkenswerte Aussage, weil das ist jetzt nicht gerade sozusagen von irgendwelchen linksradikalen Kräften oder so. Nochmal ein ganz kurzer Blick darauf, auf Geschäftsmodelle, die eigentlich hinter diesen Plattformgeschichten stecken. Um das mal ein bisschen zu illustrieren, das klang vorhin auch schon ein bisschen an. Im Laufe dieses Jahres irgendwann ist das sogenannte Pitch Deck von Facebook bekannt geworden. Pitch Deck heißt einfach, das ist die Präsentation, die sie verwendet haben, um Investoren von ihrem Geschäftsmodell zu überzeugen. Das war 2004. Was ist das Geschäftsmodell von Facebook? Das erste war, dass sie darauf aufmerksam gemacht haben, also es gab noch ein paar mehr Folien, auf was für einen Markt sie eigentlich abzielen. Das waren zunächst vor allen Dingen Studierende an den amerikanischen Universitäten. Haben sie dann ausgerechnet, was ist das für ein Markt, was für eine Kaufkraft steckt dahinter, ca. 85 Milliarden Dollar, wie man hier sieht. Und sie versprechen dann sozusagen, diesen Markt besser erschließen zu können, als das mit traditionellen Werbemedien möglich war. Und das unter anderem eben mit gezielten Advertising, also gezielter Werbung, die solche Merkmale berücksichtigt, wie auf welche Universität gehen die, welches Klassenjahr, wie alt, welches Geschlecht. Und spannend wird es dann in der rechten Spalte, auch sexuelle Orientierung, persönliche Interessen, Political Bent, das sind politische Neigungen, welche Freunde und so weiter mit zusammenhängen. Und das sozusagen zu erschließen als Datengrundlage, um auf der Grundlage eben gezielt auf die Leute dann quasi mit Werbung zielen zu können. Aus einer datenschutzrechtlichen Brille betrachtet, müsste man eigentlich sagen, das Geschäftsmodell von Facebook, und das ist nur ein Akteur ja unter vielen, ist im Prinzip die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und zwar gezielt. Wenn sie schon die Daten nicht direkt verkaufen, auch das ist teilweise vorgekommen, dann aber doch zumindest Interessenten, die das nutzen wollen, es zu ermöglichen, darauf eben mittelbar zuzugreifen und damit machen die quasi ihr Geld. Ja, und wenn man jetzt sich die Plattform quasi erweitert vorstellt, auf quasi gesamte Ökosysteme des Zusammenlebens, wie in der Smart City, dann stellt sich hier auch ganz entscheidend die Frage, in welchen Eigentumsstrukturen läuft das hier eigentlich? Wenn die Rede davon ist, smarte Technologien mit smarter Mobilität, smarten Gebäuden, smarter Energieversorgung bis hin zu smarten Planungsprozessen und einer sogenannten Smart Governance zu verbinden. Da wird dann so ein bisschen auch die Brisanz deutlich, wenn dann Unternehmen wie auch unter anderem Amazon mit Geschäftsmodellen unterwegs sind, die eigentlich vorhaben, das alles miteinander zu vernetzen. Dass das aus Sicht des Kapitals auch eine ganz attraktive Entwicklung sein könnte, das sieht man eben daran, das wurde auch vorhin schon mal kurz angesprochen, mit welchen gigantischen Erwartungen auch diese Unternehmen bewertet werden an den Börsen. Was ihr hier seht, ist nach der Größe der Kreise quasi dargestellt, die Börsenbewertung der nach dem Sinne wertvollsten Plattform. Muss man wissen, Börsenbewertung, das ist nicht der reale Unternehmenswert. Rainer hat das vorhin auch schon mal kurz berührt. Sondern das sind fiktives Kapital. Und dahinter steckt natürlich die Erwartung der Investoren, dass sich das auch ordentlich rentiert. Und allein die obersten 5 Digitalkonzerne, Plattformkonzerne der USA haben deutlich mehr als die DAX 30 Konzerne zusammen. Schon ein einzelner mehr als die Hälfte. In Asien sieht man auch, auch dort gibt es inzwischen einige sehr, sehr hoch bewertete Plattformen, allen voran die chinesischen Alibaba und Tencent. Manche kennen das vielleicht auch aus der Mediendiskussion, da sind die Geschäftsmodelle teilweise noch ein bisschen anders, auch sehr staatsnah. Da sieht man auch, dass allein die Frage des Eigentums, also ist das öffentlich oder gehört das dem Staat, noch nicht unbedingt Fragen der Demokratie und der Steuerbarkeit beantwortet, sondern das Moment der demokratischen Kontrolle ist auch nochmal ein eigenständiges. Nur zum Vergleich, Europa ist da sehr viel, also ist allein SAP quasi ein Konzern, der auch mit entsprechenden Renditeerwartungen verknüpft ist. Und nur ganz kurz, ich will das jetzt nicht einzeln alles durchgehen, nur weil es vorhin nochmal die Rede davon war, von wegen digitale Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Man sieht diese aufsteigenden vertikalen Balken, das ist sozusagen die Beschäftigtenentwicklung in Deutschland zwischen 2007 und 2017. Wir haben weiterhin Rekordbeschäftigungsniveau. Wir haben auch eine Entwicklung, die etwas anders ist als jetzt noch vor einigen Jahren, dass nicht nur einfach die Beschäftigung zunimmt, während die geleisteten Arbeitsstunden gleich bleiben, sondern auch die geleisteten Arbeitsstunden werden mehr. Also wir haben eigentlich eher Beschäftigungsaufwuchs und bislang lässt sich von digitaler Arbeitslosigkeit eigentlich noch nicht viel sehen, aber eine Spaltung natürlich. Also hier sieht man sozusagen die Einkommensentwicklung bei denjenigen, unten angefangen mit dem ärmsten Einkommenszehntel, oben mit dem reichsten Einkommenszehntel und das geht halt immer weiter auseinander. Und das ist ein Problem, das allerdings auch schon vor der Digitalisierung oder zumindest vor der letzten Digitalisierungswelle, muss man eigentlich sagen, eingesetzt hat. Das hat auch sehr viel zu tun mit einer entsprechenden Arbeitsmarktpolitik, einer entsprechenden Sozialpolitik, wie sie eben damals auch unter Rot-Grün in Fortführung auch der vorigen Regierung nochmal erheblich verschärft worden ist. Okay, ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen, weil ihr kennt das auch mit der Entwicklung von Ungleichheit. Künstliche Intelligenz vielleicht nur so viel. Es ist natürlich das Modethema. Wird auch teilweise stark überschätzt. Kollege von Algorithm Watch meinte vor ein paar Tagen bei uns in der Bundesverwaltung mal, ja, heute nennen wir es künstliche Intelligenz, früher nannten wir es Software. Wenn man die Problematik verdeutlichen möchte, also klar, mit künstlicher Intelligenz hängt auch sowas wie automatisiertes Entscheiden, maschinelles Lernen. Das ist wichtig, das ist auch was Neues, das ist auch relevant. Aber das ist sozusagen die Maus, die auf dem Elefanten der Vernetzung und des grenzenlosen Datensammelns sitzt, so, was da sozusagen noch viel gravierender ist. So, wie gesagt, ich überspringe das nochmal ganz schnell, weil das jetzt nicht hier das zentrale Thema ist. So, jetzt geht es aber um die Frage mit den Normierungsoptionen. Das trifft nicht nur für künstliche Intelligenz zu, sondern es trifft im Grunde genommen für Digitalisierung und digitale Vernetzung überhaupt zu. In dem Maße, wie sozusagen Bedrohungsmöglichkeiten und die Relevanz zunehmen, durchschreitet man sozusagen so eine Skala von, naja, wenn es nur Spielerei ist und im Grunde genommen harmlos ist, dann kann das auch in die Verantwortung des Einzelnen gestellt werden, entsprechende Informationen vorausgesetzt. Wenn es aber schon weitergehende Auswirkungen hat, dann hat man halt da sozusagen diese Kaskade von mitbestimmt bis über kollektiv normiert, beispielsweise tarifvertraglich oder aber auch über Standardisierungsprozesse, über staatliche Regulierung bis halt hin zu einer technischen Begrenzung. Da sprechen wir zum Beispiel über autonome Waffensysteme, so wo halt da inzwischen übrigens auch in Sicherheitskreisen da auch eine gewisse Sensibilität dafür da ist, dass es auf den ersten Blick von der Anwendungsseite her vielleicht interessant ist, über autonome Waffensysteme zu verfügen, aber auf der anderen Seite, die eben auch sehr leicht missbrauchbar sind und plötzlich auch gegen die eigenen Zwecke gerichtet werden können. Diese Normierungsoptionen, die unser Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder im Mai vergangenen Jahres vorgestellt hat, sind übrigens erstaunlich ähnlich mit dem, was die Datenethikkommission im Oktober diesen Jahres vorgestellt hat. Die haben eine sogenannte, wunderschönes Wort, Kritikalitätspyramide und risikoadaptiertes Regulierungssystem für den Einsatz algorithmischer Systeme vorgestellt, die im Grunde genommen sehr ähnlich ist wie das, was wir da auch bereits vor anderthalb Jahren entwickelt haben. Und jetzt ist es aber mit der Normierung gar nicht mal so eine einfache Sache. Deswegen ist es auch nicht ohne weiteres möglich, so etwas an einem grünen Tisch zu entwickeln, sondern wir müssen es auch zum Gegenstand gesellschaftlicher Diskurse machen. Warum? Man könnte sich jetzt, nur mal an dem Beispiel von automatisierten Entscheidungssystemen mit künstlicher Intelligenz, vorstellen, dass man statistisch sehr genau die Eigenschaften erfasst von Menschen, die kriminell werden und solchen, die es nicht werden. Und daraufhin sozusagen Algorithmen einsetzt, die dann quasi die einen von den anderen unterscheiden. Jetzt sieht man bei einer Statistik, wo soll man denn jetzt hier die Linie ziehen? So, wenn es nur sozusagen zwischen oben und unten gezogen werden kann. Es fallen ja immer einige runter und andere werden damit inkludiert, die eigentlich gar nicht reingehören. Und die Katharina Zweig, die das hier mal vorgestellt hat, die hat dann mal den Unterschied dann hier vorgestellt, wie das dann aussehen würde aus der Sicht eines liberalen Rechtsphilosophen des 18. Jahrhunderts, der gesagt hat, naja, besser ist es, 10 schuldige Personen kommen davon, als dass auch nur eine unschuldige Person eingesperrt wird. Während der damalige Vizepräsident der USA das genau andersrum gesehen hat. Naja, wenn jemand halt dann unschuldig eingesperrt ist, das muss man in Kauf nehmen. Besser ist, dass alle, die möglicherweise kriminell werden können, eingesperrt werden. Und wo da sozusagen Grenzen liegen, und das ist nur ein Beispiel von vielen, das betrifft ja auch nicht nur den Einsatz dieser Systeme, sondern generell, wie wir auch in unserem Rechts- und Justizsystem auch ohne Digitalisierung eigentlich umgehen wollen, das erfordert gesellschaftliche Verständigung. Das bedeutet politische Verständigung. Nun, was haben wir an Gestaltungsanforderungen? Die Würde des Menschen, erster Satz unseres Grundgesetzes, erfordert die Frage danach, wer steuert dann eigentlich wen im Rahmen der Digitalisierung? Also die zentrale Anforderung eben, Menschen nicht zu Objekten machen zu lassen. Ebenso damit verbundene Entscheidung, dass sie eben nicht den Maschinen überlassen werden dürfen. Auf betrieblicher Ebene übrigens haben wir dazu auch tatsächlich Regelungsansätze. Wir kommen ja gleich auch nochmal kurz dazu, zu den verschiedenen Regelungsarenen, was man da auch durchaus einsetzen kann. Auch da brauchen wir allerdings eine Verbesserung des Mitbestimmungsrechts. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, weiterhin auch eine ganz zentrale Gestaltungsanforderung. Ohne das jetzt zum Einzelnen mal durchzugehen, wir haben auch Schutz der Gesundheit, Unversehrtheit, Diskriminierungsverbot. Wir befinden uns gerade in einer Situation, wo wir auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen, dass sich zumindest diverse Gremien, teilweise von der Regierung eingesetzt, teilweise aber auch aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, teilweise auch unter Beteiligung von Wirtschaftsverbänden, sich durchaus Gedanken darüber machen, wie eigentlich ein Regulierungsrahmen aussehen müsste, der halt diese Grundrechte zumindest wahrt. Wir haben etwa die Datenethikkommission, die auch nochmal diese ganze Palette dann aufmacht. Wir haben jetzt vor kurzem, ist auch erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden, manche kennen das vielleicht, vom Umweltbundesamt, so ein Papier Digitalisierung nachhaltig gestalten. Wir haben auch finanziert vom Umweltbundesamt, vom Forum Umwelt und Entwicklung, auch nochmal eine Vorlage, die vorgeschlagen haben, lass uns doch das, was wir an grundrechtlichen Prinzipien auf der internationalen Ebene am weitesten bereits verankert haben, nämlich die Verständigung der Vereinten Nationen auf die Nachhaltigkeitsziele 2030. Das als obersten Parameter setzen und als Maßstab dafür, wie wir eigentlich auf den ganzen verschiedenen Ebenen dann eigentlich nicht nur Digitalisierung, sondern eigentlich auch unsere internationale Wirtschaft, unseren internationalen Handel gestalten sollten. Das heißt, wir haben da schon tatsächlich eine ganze Reihe von Gestaltungsansätzen und Gestaltungshinweisen, wo wir aber eben noch ein großes Defizit haben, und ich glaube, an dem Punkt befinden wir uns auch, und da kommen wir dann auch in die Diskussion, ist, wie wir eigentlich von dieser Diskursebene, wo wir an einigen Stellen auch schon relativ weit sind, auch das Impulspapier der Linken würde ich da zum Beispiel mit dazu zählen, zur Digitalisierung, wie wir da eben dann auch in die Umsetzung kommen. Und jetzt haben wir da verschiedene Ebenen. Aus gewerkschaftlicher Sicht, das muss ich natürlich sagen, klar, wir haben im Betrieb natürlich die Möglichkeiten, dass im Rahmen unserer gesetzlichen Mitbestimmungsrechte, wo wir eben Betriebs- und Personalräte haben, auch ein Stück weit mitzugestalten. Da geht es vor allen Dingen um Beschäftigtendatenschutz, da geht es um ergonomische Arbeitsgestaltung. Wir haben da allerdings auch noch Verbesserungsbedarfe. Also wir brauchen auch wesentlich erweiterte Mitbestimmungsrechte nochmal. Und das betrifft insbesondere die Frage bei der Beteiligung. Dabei, wenn die Entscheidungen darüber fallen, welche Mittel, ja, das passt, in den Betrieben überhaupt eingesetzt werden sollen und was die machen dürfen. Wir haben inzwischen auch eine Reihe von tariflichen Gestaltungsbeispielen. Etwa einen sogenannten Zukunftstarifvertrag beim Eurogate-Hafen in Hamburg, der zum Beispiel auch auf tariflicher Ebene eine solche prozessorientierte Mitbestimmung ermöglicht und auch übrigens entsprechende Arbeitszeitverkürzungsmöglichkeiten. Wir haben das auch bei der Telekom. Das wurde ja vorhin schon genannt. Arbeitszeitverkürzung ist vielleicht auch ein wichtiger Weg auf dem Weg der sozial-ökologischen Transformation. Man muss eben nur gucken, wo kriegt man das mit welcher Organisationsstärke auch tatsächlich umgesetzt. Weil nur weil jetzt wir als Verdi meinetwegen 35 Stunden die Woche überall ausrufen, heißt das nicht, dass das dann auch tatsächlich durchsetzbar ist. Gesetzlich, ich hatte es erwähnt, wir brauchen insbesondere aus Beschäftigtensicht eben auch eine Ausweitung von Mitbestimmungsrechten, Beschäftigtendatenschutz und Verwertungsverboten von bestimmten Daten, die unvermeidbar anfallen. Gesellschaftlich mitreden, mitentscheiden, das war quasi der Einstieg. Wir brauchen auch diesen Diskurs darüber, wofür wollen wir das eigentlich einsetzen. Das ist übrigens auch bemerkenswert, dass gleichermaßen dieses Papier von dem Forum Umwelt und Entwicklung, was ich genannt habe, wie auch vom Umweltbundesamt, beide auch nochmal sagen, wir müssen noch ein bisschen versachlichen. Also Digitalisierung kann jetzt nicht sozusagen die Universallösung sein, wo wir, wie Rainer das vorhin merkte, erstmal gucken müssen, wo, welche Probleme können wir damit eigentlich lösen, sondern wir brauchen auch den Diskurs darüber, wo können wir das denn eigentlich überhaupt vernünftig einsetzen und wo sollten wir auch sagen, nein, so da gibt es auch mal nichts zu digitalisieren. Es gibt auch bestimmte Dinge, die nicht vernetzt werden sollen. Ich denke da an besonders sensible Bereiche, wie beispielsweise im Gesundheitswesen, wo man sich wirklich sehr genau überlegen sollte, ob man da tatsächlich das, was digitale Vernetzung und Transparenz ermöglichen würde, ob man das dann auch tatsächlich macht, weil das Missbrauchspotenzial ist so groß. Und ein Bereich, den hatten wir, glaube ich, heute Vormittag noch nicht so richtig behandelt, ist eigentlich das mit der Forschung. Wo setzt beispielsweise das Bundesforschungsministerium bei der Förderung die Prioritäten bei der Forschung für gesellschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit oder viel stärker bei der Hightech-Forschung, wo wir wieder bei diesem bekannten Problem sind, wir entwickeln erstmal die Lösung und dann gucken wir, was wir damit hinterher machen können. So. Ne? Also auch da bräuchten wir im Grunde eine Umkehr. Wir haben seit Jahren als Verdi auch immer wieder die Forderung danach, wir müssen den Blick auf soziale Innovationen richten. Und zwar soziale Innovationen in einem doppelten Sinne. Nicht die Technik in den Vordergrund rücken, das ist das eine, sondern die Frage, wie wir Dinge anders machen können und sozial in einem normativen Sinne. Wir sollten sie nicht einfach nur irgendwie anders machen. Wir sollten keinen entleerten, wertfreien Innovationsbegriff anhängen, sondern wir sollten jede Innovation danach beurteilen, inwieweit sie das gesellschaftliche Zusammenleben und die Teilhabe und die ökologische Nachhaltigkeit für alle verbessert. So. Und das wären erstmal so ein paar erste zentrale Impulse aus meiner Sicht für die Diskussion. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann gehen wir direkt an die Frage.
Ich würde mal sagen, der ganze Komplex Digitalisierung ist ja schwer einzugrenzen. Da versteht die halbe Welt was anderes. Sagen wir mal, die Bundesregierung versteht in erster Linie, dass man technologisch den Anschluss gewinnt und dass man Infrastrukturen finanziert, die quasi der Industrie und der Wirtschaft ermöglichen, möglichst im Konkurrenzkampf mitzuhalten und fördert genau diesen Prozess. Da steht überhaupt nicht der Mensch im Hintergrund und steht auch gar nicht die Arbeit im Hintergrund oder ähnliche Dinge, sondern ganz allein die Konkurrenzfähigkeit praktisch der deutschen Wirtschaft. Die Vorstellungen von vielen Menschen, dass quasi mit einer technologischen Veränderung es auch automatisch gesellschaftliche Veränderungen gibt, haben sich nicht bewahrheitet. Also weder gibt es eine Dezentralisierung durch die Digitalisierung, wie viele gehofft haben, dass dadurch praktisch mehr nach unten verlagert wird. Man könnte sogar sagen, dass genau das Umgekehrte stattfindet. Also was wir gerade gesehen haben von den Plattformkonzernen, findet eigentlich das was statt, was im Kapitalismus immer stattfindet, nämlich eine Konzentration von Kapital und praktisch auch eine Konzentration von Macht und Kontrolle und damit auch Herrschaft bis hinein in die politische Herrschaft. Also man darf gar nicht vernachlässigen, das wurde jetzt so ein bisschen noch nicht gesagt, welche Verknüpfungen es zum Beispiel zwischen den Plattformkonzernen und dem Militär gibt. Und auch im Übrigen zwischen Plattformkonzernen und anderen Konzernen. Also auch das, dass jetzt praktisch Emanzipationsbewegungen da sind oder Emanzipationstendenzen, die technisch zentriert sind, hat sich im Übrigen immer schon als Irrtum erwiesen. Ohne veränderte politische und soziale Rahmenbedingungen fließt eben die Technik dahin, wo sie hinfließt, nämlich dort, wo sie Profite bringt. Also und eine dritte Hoffnung, dass die Rationalisierungs- oder Befürchtung, dass die Rationalisierungseffekte so groß sind, dass uns die Arbeit ausgeht, auch das ist nicht absehbar. Damit wird ja oft dann wieder Grundeinkommen und ähnliche Dinge begründet. Ich will da jetzt gar keine Debatte drüber führen, aber es hat nicht zugetroffen. Die Rationalisierungsgewinne sind relativ gering. Also ich habe da mit meinem Team auch ein Papier vorgelegt, Digitalisierungsdividende auf die Menschen verteilen. Aber die Dividende ist bisher nicht so besonders groß. Also zumindest nicht, was die Rationalisierungseffekte betrifft. Das hängt damit zusammen, dass Technik nicht einfach Technik ist in unserem System und die Konzerne und das Kapital nicht das macht, was technisch möglich ist, sondern der Einsatz der Technik muss quasi zu mehr Profit führen. Und deswegen muss der Aufwand für die Technik auch im Verhältnis stehen zu den Gewinnen. Und deswegen werden eben zusätzliche Roboter oder zusätzliche Produktivkräfte nur eingesetzt, wenn sie sich auch rechnen. Wenn man zum Beispiel sehr viel billige Arbeitskraft zur Verfügung hat, wie wir das durch die Prekarisierung haben, lohnt sich's gar nicht unter Umständen die Arbeitskraft zu ersetzen, weil sie ja so billig ist. Wie gesagt, ich habe heute Morgen darauf hingewiesen, dass in so einem Buch vom Dietz Verlag der Kim Moody eine ziemlich gute Untersuchung gemacht hat, wie gering eigentlich die Roboterisierung in der USA ist. In den Automobilkonzernen und so weiter. Und dass die Investitionen von ungefähr 1,9% auf inzwischen 0,7% zurückgegangen sind in diesem Bereich. Zumal wir ja oft dann eine enge Betrachtung auf Industrie haben. Aber wissen müssen, wir haben inzwischen 75% der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich. In der Automobilindustrie sind nur 800.000 Beschäftigte, im Gesundheitswesen 6 Millionen. Die Rationalisierungseffekte in der Automobilindustrie sind leichter zu erzielen wie im Gesundheitswesen. Ja, also von daher wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Trotzdem müssen wir uns natürlich mit der Arbeit befassen in dem Zusammenhang. Und unsere Einschätzung, von uns spreche ich jetzt von unserem Büro, weil wir da in der Linken noch gar keine ganz gemeinsame Verständigung haben, aber ist, dass nicht so sehr die Reduzierung der Arbeitsplätze das Problem sein wird. Da muss man im Übrigen auch nochmal aufpassen, wenn man diese Institute hört, die dann von 20 Millionen weniger Arbeitsplätzen reden und 30 Millionen, das machen die schon immer. Das haben sie auch bei den Computern gemacht. Das hat auch ein politisches Ziel der Disziplinierung. Also man sagt, ihr müsst froh sein, wenn ihr überhaupt noch einen Arbeitsplatz habt, stellt bitte keine weiteren Ansprüche an uns. Ja, deswegen wird es gern immer so gemacht und auch übertrieben. Aber was ganz sicher ist, dass wir eine Form von Arbeit haben, die stark prekarisiert ist, die stark dereguliert ist. Wir haben überhaupt nur noch 25% der Betriebe, die Betriebsräte haben. Die Tarifbindung ist außerordentlich gering. Und durch diese ganzen neuen Formen, die mit der Digitalisierung einhergehen, insbesondere die Ausdehnung der Solo-Selbstständigkeit, also dass man sich quasi in Clouds einwählt und dort begrenzte Aufträge bekommt mit bestimmten App zu einem Hungerlohn oder auch nicht, je nachdem, wie stark die Marktmacht von einem ist, Diese Arbeit wird sich ausdehnen, also Freelancer, Solo-Selbstständige, die Betriebsformen, die wir so kennen, dass die Leute in einem Betrieb sind und ein Kollektiv sind, die werden zum Teil zerschlagen. Und das bisherige Arbeitsrecht und die bisherigen Tarifbindungen und auch die gewerkschaftliche Organisationsstruktur ist aber genau daran angeknüpft. Ein Stück weit löst sich auch ein Teil der Arbeit von der Logik von Raum und Zeit. Also das merkt man ja schon, dass bestimmte Entwicklungsarbeiten leicht ausgliederbar sind, wobei es da auch unterschiedliche Einschätzungen drüber gibt. Ja, aber es gibt auf alle Fälle bei Callcentern, ist ja völlig klar, die werden dann ausgegliedert in ganz andere Länder und das werden durch Arbeitsrecht und Mitbestimmung überhaupt nicht erfasst. Also wird es eher dazu führen, dass Gewerkschaften, wenn sie nicht anderweitig sich mehr Macht erobern, eher noch schwächer werden. Deswegen sind wir dort für eine starke Regulierungsoffensive. Also regulieren ist eine Position. Also wir müssen gucken, dass die Arbeitsverhältnisse grundsätzlich tariflich sind, dass sie sozialversicherungspflichtig sind, dass diese Scheinselbstständigkeit zurückgedrängt wird. Also zum Beispiel hat Kalifornien ja eine richtig gute Geschichte gemacht. Die haben einfach erklärt, bei Uber, alle Selbstständige quasi, wenn die nur einen Auftraggeber haben, sind die nicht selbstständig. Und hat auf dem Weg alle Uber-Leute zu Beschäftigten erklärt. Das ist bisher die revolutionärste Tat, die ich überhaupt kenne. Und eigentlich in sich eine große Logik. Die Rechtsprechung ist bei uns leider so gewesen, aber jetzt vor wenigen Tagen haben wir da ein eher negatives Urteil gekriegt. Aber dort, wo quasi klare Abhängigkeiten sind, sind die Leute nicht selbstständig. Da muss man sie ja eigentlich in einen Beschäftigtenstatus überführen mit allen Rechten, die Beschäftigte haben. Also ein wichtiger Ansatzpunkt. Also wir brauchen Regulierung. Die Einzelpunkte hast du ja schon ein bisschen genannt. Da kommen aber mehr noch dazu. Man muss den Betriebsbegriff erweitern. Man muss den Begriff der Beschäftigung erweitern und. Wenn es Rationalisierungsgewinne gibt, die wird es natürlich geben, es wird Rationalisierungseffekte geben, bin ich sehr dafür, kollektive Arbeitszeitverkürzung als eine zentrale Antwort. Also wir leben sowieso in so einer reichen Gesellschaft, da muss ich nicht das ganze Leben um die Arbeit drehen. Da müssen wir dem Prinzip zum Durchbruch verhelfen, dass die Arbeit sich viel mehr am Leben orientieren muss wie umgekehrt. Und es hieße erstmal perspektivisch, die Arbeitszeit muss um 30 Stunden kreisen und wir können auch Wahlarbeitszeiten einführen, die den Leuten ermöglichen, in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich zu arbeiten. Wenn du Kinder hast, hast du andere Arbeitszeitinteressen, wie wenn du keine hast. Du kannst Sabbatical machen und ähnliche Dinge. Damit wird man übrigens Wohlstand auch nicht nur nach Konsum und Bruttoinlandsprodukt bemessen, sondern auch nach Lebensqualität. Was, glaube ich, im Sinne des sozialökologischen Umbau besonders wichtig wäre. Ich bin sehr dafür, dass die Gewerkschaften die Utopie der Arbeitszeitverkürzung wieder offensiv aufnehmen und dass wir das auch politisch machen. Das wird nur klappen, wenn wir auch eine gesellschaftliche Debatte über die Arbeitszeit hinkriegen. Der erste Aspekt ist Regulierung. Regulierung umfasst natürlich mehr. Das umfasst auch den ganzen Datenschutz. Was dürfen die Konzerne machen? Was hat der Einzelne für Rechte? Wie definieren wir das informationelle Selbstbestimmungsrecht und vieles andere mehr? Das muss man regulieren. Und das läuft heute sehr dereguliert ab. Das zweite, welche auch noch eine Viertelstunde, die Frage des Öffentlichen. Grundsätzlich, weil jemand gesagt hat, zum Infrastruktur, du hast es heute Morgen gesagt, hätte die Linke wenig zu bieten. Da würde ich mal gegenteilig sagen, da haben wir am meisten zu bieten. Also wir haben praktisch die Frage der öffentlichen Infrastruktur und der Daseinsvorsorge, glaube ich, von allen Parteien am präzisesten ausgearbeitet. Und der Begriff Infrastruktursozialismus, ich weiß natürlich auch nicht, dass man nicht nur über die Infrastruktur den Sozialismus einführen kann, beinhaltet aber, dass quasi der Wohlstand der Menschen stark durch das Öffentliche definiert wird. Das heißt, habe ich einen gebührenfreien Zugang zu Bildung, Erziehung, Gesundheit? Ja? Habe ich einen guten öffentlichen Personennahverkehr, vielleicht ticketfrei? Habe ich Zugang zu Kunst und Kultur? Ist quasi, gibt's öffentliche Plätze, gibt's Ruheräume und viele andere Dinge? Und hat dort jeder und jede Zugang, ganz egal, ob sie Hartz, ob er Hartz-IV-Bezieher oder sie A15-Professoren ist. Ja, alle haben den gleichen Zugang. Deswegen der Begriff Infrastruktursozialismus. Und dort muss enorm ausgebaut werden. Und Datennetze und quasi Kommunikationsnetze und damit digitale Infrastrukturen müssen nach meiner Vorstellung Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Das heißt, die müssen grundsätzlich in öffentlicher Hand. Heute Morgen wurde gesagt, mit der Zerschlagung der Telekom hat man und der Post hat man das ja eigentlich aus der Hand gegeben. Deswegen sind wir da im Übrigen auch für eine Rückvergesellschaftung. Und natürlich jetzt bei dem ganzen digitalen Netz sind ja die Kommunen weitgehend außen vor. Ich meine, die Lizenzen wurden versteigert an die Konzerne und man hat im Kern wenig Einfluss drauf, wie sie das genau machen sollen. Es gibt auch andere Ansätze, zum Beispiel, wo ich herkomme, aus Baden-Württemberg gibt es eine Stadt, 50.000 Einwohner, Schorndorf. Die haben gesagt, das ist eine öffentliche Aufgabe. Wir bauen die Netze selber und behalten sie auch in der öffentlichen Hand. Und sorgen deswegen auch dafür, dass jeder den gleichen Zugang kriegt und. Das finde ich ein extrem wichtiger Weg. Also, dass man sagt, das überlassen wir nicht ein paar wenigen Konzernen. Komplizierter wird es natürlich bei den ganzen Internetfirmen und Plattformökonomien. Ich hatte dann öffentlich, ist ein Papier von mir ein bisschen verkürzt worden, Rixinger will die Verstaatlichung der Internetkonzerne. War immerhin auf der Wirtschaftsseite Aufhänger der Stuttgarter Zeitung. Also damit hätte man ja eigentlich sein Ziel schon erreicht. Es wird eine Debatte geführt. Aber eine Abgeordnetenkollegin hat mir gleich einen empörten Brief geschrieben. Sie ist da, ich wäre da völlig neben der Kappe, weil man dürfte ja praktisch Betrieben, die solche Datenmengen verarbeiten, darf man nicht an den Staat geben. Sondern muss man Genossenschaften oder Ähnliches finden. Wenn man aber jetzt das ein bisschen anguckt, es gibt natürlich solche Genossenschaften. In Denver gibt es zum Beispiel eine Taxi-Genossenschaft, die das selber machen als Gegengewicht zur Uber. Es gibt solche regionalen Dinge. Aber natürlich das Gravitätszentrum vom digitalen Konzern ist das Internet. Und was dort im Übrigen alles mit zusammenhängt. Es ist schwer vorstellbar, dass das durch eine Genossenschaft ersetzt werden kann. Also die Genossenschaften sind ja bekanntlich wenig kapitalisiert, haben wenig Mittel und können starke Nischen sein oder nur dort, wo sie ganz gezielt vom Staat unterstützt werden. Also man kann schon ein Konzept machen, dass man solche Plattformen, Konzerne nicht in private Hand und Aktiengesellschaften gibt, sondern in Genossenschaften macht oder vielleicht auch in öffentlichen Betrieben, die nach dem Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel organisiert sind. Also wo man sagt, die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft sind dann quasi in den Räten dieser Betriebe vertreten, also Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, also vielleicht nicht so verbürokratisiert wie dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber vom Prinzip her, damit nicht quasi die Staatsmacht über diese ganzen Daten verfügt. Um das aber machen zu können, muss man sie natürlich erstmal verstaatlichen. Also, oder der Staat muss alternative Konzerne aufbauen. Das wird aber natürlich für ihn, keine Ahnung, man muss halt überprüfen, was billiger ist. Aber es wird praktisch einer Überführung in öffentliches Eigentum, in welcher Form auch immer, nichts vorbeigehen. Weil die Macht natürlich dieser Internetkonzerne enorm groß ist. Zwar wurde heute Morgen gesagt, die Kapitalisierungsquote von 700 oder 900 Milliarden ist nicht aussagekräftig allein über den Wert. Da sind zukünftige Erwartungen drin. Trotzdem haben die natürlich, allein Google hat 100 oder Apple hat 100 Milliarden flüssiges Geld. Das heißt, die kaufen sich praktisch ständig mehr Firmen dazu. Und es ist auch nicht so, dass die nur über Werbung sich finanzieren, sondern die steigen ja gegenseitig in Internethandel ein. Die kaufen Bereiche aus und da gibt es einen richtigen Konkurrenzkampf der Giganten um die gleichen Märkte. Ich habe jetzt das Buch da Digitaler Kapitalismus gelesen von dem Saar, hat mich aber nicht ganz völlig überzeugt. Aber eine Sache war schon drin, also die bauen natürlich eigene Märkte, Eigentümermärkte auf. Die sind quasi eine Plattform für Märkte, aber es sind auch ihre eigenen Märkte, wo sie eigene Produkte über diese Märkte abwickeln. Sie stellen die auch anderen Marktteilnehmern zur Verfügung, also Amazon zum Beispiel. Sobald sie aber merken, irgendein Produkt geht gut, kreieren sie ein eigenes und setzen das in Konkurrenz und bewerben das natürlich vordergründig. Da entsteht natürlich schon enorme Marktmacht. Und das Prinzip dieser Konzerne ist auf einerseits Informationskontrolle, andererseits Zugangskontrolle, Preiskontrolle und Leistungskontrolle. Und das stimmt natürlich. Aber das heißt, also das ist immer schwierig, quasi den Kapitalismus an eine Technologie zu binden. Ja, also damit ist der Kapitalismus noch kein digitaler Kapitalismus, sondern es gibt ein starkes Element, das digital strukturiert ist. Aber das ist vielleicht auch jetzt mehr so Begriffswichserei, die muss man jetzt nicht unbedingt machen, sondern es geht aber darum, dass man quasi die in öffentliche Kontrolle und öffentliches Eigentum überführen muss, sonst wird man nicht rankommen. Zumal bestimmte Bereiche nur destruktiv Kraft sind. Also, dass die halt einfach Handel kaputt machen vor Ort und praktisch das auf Internetplattformen heben, hat überhaupt keinen zusätzlichen Lebensqualitätsgewinn für die Menschen. Sondern sie machen was, was es schon längst gibt, wickeln sie jetzt quasi über ihre eigene Struktur ab, sogar zum Schaden der Umwelt und der, zum Nutzen der Verpackungsindustrie oder sonst irgendwas. Also der, ihr versteht, man muss es quasi nach einem gesellschaftlichen Nutzen ausrichten. Und deswegen ist eine öffentliche Aufgabe wie Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung und vieles andere mehr. Also dritter Punkt der Regulierung ist die Frage der Demokratisierung. Ich habe ja schon gesagt, da entsteht natürlich enorme Kontrollmacht in hochkonzentrierten Konzernen, die im Übrigen nicht nur den Einzelnen erpressen, unter Druck setzen und manipulieren können, sondern auch ganze Staaten. Also es ist ja eine enorme Macht, die Google und Amazon und andere haben, geschweige davon, dass sie auch immer noch die ganzen Staaten um die Steuern betrügen. Also das wäre natürlich auch schon ein wichtiger Schritt, dass die mal ordentlich Steuern bezahlen müssen und die Tätigkeit besteuert wird und nicht der Sitz, wo sie drin sind. Aber egal, wir müssen die Frage der Demokratie aufwerfen. Sprich, nicht nur öffentliches Eigentum. Öffentliches Eigentum ist auch übrigens überhaupt nicht allein Sozialismus. Sonst wäre die Post immer sozialistisch gewesen oder es gab sogar eine Zeit, wo Frankreich mehr als 50% der Betriebe in öffentlichem Eigentum hatte. Die waren trotzdem ein kapitalistisches Land. Sondern Sozialismus heißt ja, dass die Menschen selber drüber verfügen. Also quasi die Eigentumsfrage mit der Demokratiefrage verknüpft wird. Und deswegen brauchen wir weitergehende Formen der Demokratie. Das ist nicht nur Dezentralisierung, sondern die ganze Frage, in welche Richtung sollen praktisch die Wirtschaftstätigkeit gehen? In welche Richtung wollen wir denn Infrastruktur ausbauen? In welche, zu welchem gesellschaftlichen Nutzen wollen wir das machen? Wie können wir das ökologisch verträglich machen? Ja? Es ist ja nicht so, das wurde ja heute Morgen auch gut gesagt, dass es per se ökologisch ist. Allein der Stromverbrauch ist ziemlich unökologisch. Oder beim Verkehr, wo es ja ganz deutlich wird, bauen wir lieber autonome Autos und bauen einfach Autos weiter, die Elektromotoren haben, oder bauen wir öffentliche Verkehrsmittel, reduzieren wir den Verkehr durch eine Stadtplanung der kurzen Wege, durch fußgängerfreundliche, fahrradfreundlichere und lebensfreundlichere Städte. Oder versuchen wir, die bisherige Linie einfach weiter fortzusetzen. Wenn es natürlich nach dem Kapital geht, nach der Automobilwirtschaft, nach den digitalen Großkonzernen, wollen sie die bisherige Linie fortsetzen. Im Übrigen komischerweise auch die Grünen. und bezeichnet es dann noch als Ökologie. Aber man kann natürlich einen ganz anderen Weg gehen. Man kann sagen, man muss Verkehr reduzieren, man muss den Autoverkehr halbieren in kürzester Zeit. Es kam ja jetzt, selbst das Bundesumweltamt hat quasi gesagt, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist lächerlich und wird den Verkehr nicht einschränken. Aber der Verkehr ist der einzige Sektor, wo die Emissionen erhöht wurden. Also praktisch im Zentrum eines jeden ökologischen Umbaus muss der Verkehr stehen. Ja, und dort muss man ganz andere Wege gehen. Also statt Datenautobahnen zu bauen und autonomes Fahren, braucht man mehr Bahn, mehr öffentlichen Nahverkehr, eine Verbilligung der Tickets. Wir haben zum Beispiel ein Konzept entwickelt in 5 Stufen zum ticketfreien Nahverkehr. Das wäre gar nicht so teuer im Übrigen. Also wesentlich billiger wie die ganze Umweltverschmutzung, die wir haben. Solche Konzepte entstehen aber nicht über Vernunft, sondern da geht es ja um Interessen in der Gesellschaft. Und welche Interessen setzen sich durch? Also das ist harter Klassenkampf, das werden wir heute Abend vielleicht nochmal diskutieren auf dem Abschlusspodium. Aber das funktioniert auch nur, wenn es andere Orientierung gibt, wenn wir sowas wie wirtschaftsdemokratische Verhältnisse einführen. Das heißt, wenn wir Wirtschaftsräte machen, auf allen Ebenen, insbesondere regionale Wirtschaftsräte, wo die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure vertreten sind und die stark entscheiden über diese Fragen Infrastruktur, was wird in unserer Region produziert, wie wird's verteilt, wie können wir regionale Produktionskreisläufe aufbauen, wo der Transport reduziert wird, wie können wir den öffentlichen Nahverkehr organisieren. Und das ist ja auch ganz interessant. Ich bin ja in der Stuttgart 21-Bewegung aktiv gewesen. In Stuttgart, da hat man im Übrigen mal gesehen, welche Kräfte frei werden, wenn die Hälfte der Stadt gegen so ein Projekt ist. Und dann die verschiedenen Akteure. Da gab es dann Ingenieure gegen Stuttgart 21, Architekten, Gewerkschafter gegen Stuttgart 21, alles Mögliche. Und die sind im Prinzip zusammengekommen in einem großen Forum und haben nicht nur Stuttgart 21 diskutiert, sondern in welche Entwicklung wollen wir denn unsere Stadt bringen. Und auf dem Höhepunkt waren da 100.000 Leute unterwegs. Also ich finde, solche Demokratisierungsprozesse oder die Forderung nach Demokratisierungsprozesse kann ungeheuer viel Energie freisetzen. Und was wichtig ist, die haben in allem Recht behalten, im Unterschied zu den sogenannten Profis. Lindner hat ja gesagt, Ökologie müssen wir den Profis überlassen. Aber in allen Voraussagen haben die Bahnprofis und die Stadtprofis Unrecht gehabt. Bei der Kostenschätzung, bei der Verkehrsschätzung, bei allem. Während die Leute aus der Zivilgesellschaft Recht behalten. Ja, das soll ja nur ein blühender Plädoyer für die Wirtschaftsdemokratie sein. Mir fällt jetzt die Zeit, es näher auszuführen, wäre aber ein wichtiger Punkt. Also ich finde, Verstaatlichung für öffentliche Hand und so weiter hat nur einen Sinn, wenn man es auch stark mit Demokratisierungspositionen verbindet. Genauso im Betrieb natürlich mit Mitbestimmung und wirtschaftlicher Mitbestimmung und so weiter. Und letzter Punkt, da glaube ich, dass die Digitalisierung durchaus nützlich sein kann. Also zumindest was die Kommunikation betrifft. Also die Leute können doch über diese Fragen mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel viel besser kommunizieren. Aber dafür müssen es tatsächlich öffentliche Plattformen sein und nicht Marktplattformen. Aber die Frage, was machen wir denn? Die Frage der Beteiligung, der Informationsvermittlung kann natürlich erheblich verbessert werden. Und wir können quasi eine Planungsökonomie demokratisieren mit wirtschaftsdemokratischen Elementen, wo diese Techniken eingesetzt wird und wo sich die Leute auch nicht immer versammeln müssen, sondern wo sie durchaus über die elektronische Kommunikation demokratisch beteiligt werden können. Das soll es aber nicht so weit treiben, dass die direkte Versammlung ersetzt wird. Das erlebt man ja überall. Die direkte Kommunikation ist nicht ersetzbar, auch nicht durch Videokonferenzen und Telefonkonferenzen, das wissen wir alle. Aber man kann da vielleicht einen Mix finden. Insofern könnte tatsächlich hinter der mit der Technologie was Nützliches gemacht werden. Aber jeder nützliche Einsatz von Technologie erfordert veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und politische Vorgaben. Und deswegen ist in Wirklichkeit keine Auseinandersetzung der Technik, sondern eine Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Orientierung. Und ich finde, der Begriff Infrastruktursozialismus gefällt mir deswegen schon gut, weil der Begriff Sozialismus da drin ist.
Rainer, du hast nochmal die Chance, sozusagen aus deiner Sicht zu sagen, was muss passieren, was sind sozusagen Schritte, die kommen?
Ich weiß, es gibt anscheinend immer noch diese Illusion, dass unsere Daten deshalb, weil sie bei privaten Konzernen wären, etwa nicht dem Staat zugänglich wären. Ja? Also das ist eine völlig irre Annahme. Selbstverständlich ist die NSA auch bei Google und Amazon überall mit dabei. Also das ist überhaupt keine Frage. Also im Grunde ist es ja, natürlich ist es richtig, wenn man sagt, ja gut, wir wollen das nicht direkt verstaatlichen, weil wir ja sozusagen diese kritischen Daten nicht dem Staat geben. Und was hier gefordert ist, also das habe ich schon vor vielen Jahren geschrieben, ist einfach sozusagen eine neue Verfassung von öffentlichen Unternehmen. Ja, also die genau sozusagen eine Wand gegen die Exekutive baut, ja, und auch eine Wand baut gegen die privaten Kapitalinteressen. Ja, und sozusagen diesen Bereich der informationellen Selbstbestimmung wirklich schützt. Also das heißt zum Beispiel auch, wenn ich ich kann ja heute, wird mir überall angeboten und immer angeboten, willst du deine Daten, willst du das in der Cloud speichern? Ja, das ist im Grunde natürlich technisch rationell und so, das so zu machen, aber was man dazu bräuchte, wäre natürlich auch ein Recht darauf, dass ich meine Daten immer mitnehmen kann und nicht, dass meine Daten weg sind, wenn ich dann zu einem anderen Unternehmen wechseln möchte, nicht? Also das heißt, ich letzten Endes gebe ich meine Daten dann eben immer dem privaten Anbieter, ja, und ich kann sie nicht mitnehmen, nicht? Also das heißt, ich muss ein Recht auf meine eigene Datensphäre haben, die ich sozusagen immer mitnehmen kann, bei mir haben kann, nicht? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, so eine öffentliche Infrastruktur aufzubauen ist außerordentlich aufwendig, ja. Also es ist ja immer so die Rede zum Beispiel vom Google-Algorithmus, nicht, der geheim ist. Das ist natürlich ein völliger Quatsch. Das ist kein Algorithmus, ja, sondern das, was die Macht, also jetzt die technische Macht von Google ausmacht, ist einfach das, dass die aus einem Riesenhaufen von erschlossenen klassifizierten Daten sitzen, nicht? Dass sie natürlich auch eine immense Erfahrung haben im Betrieb von solchen großen technischen Systemen, ja? Also das macht die Stärke von Google aus, nicht irgendein geheimnisvoller Algorithmus. Also in Wirklichkeit kocht Google natürlich auch nur mit Wasser, wie alle anderen auch, ja? In dem Zusammenhang will ich noch eine Bemerkung machen hier über das KI-Thema, was da heute anklagt. Es wird ja dann, da taucht ja dann das Wort Transparenz auf. Also das heißt, wir werden transparent sozusagen, nämlich für die Konzerne. Ja, ist ja auch klar. Das wird immer wieder vergessen. Facebook und WhatsApp, das sind ja keine wirklich öffentlichen Räume, sondern sind private Räume, nicht die, auf denen wir uns tummeln dürfen, aber wo wir sozusagen abgegriffen werden. Ja, das, was heute unter KI läuft, ist in gewisser Weise, es ist zwar von der Technik her nichts grundsätzlich Neues, also die Technik ist Jahrzehnte alt, sie ist aber bisher nie wirklich zum Zuge gekommen. Und zwar einfach deshalb nicht, weil sie viel zu hohe Anforderungen an die Computing Power stellt. Ja, das war einfach nicht praktikabel. Ja, also im Prinzip gab's das alles schon, die neuronalen Netze und so weiter. Also die letzten, sagen wir mal, algorithmischen Vervollkommnungen sind so in den 1980er Jahren passiert. Ist also alles 30 Jahre und länger her, aber es war nicht praktikabel. Praktikabel wird es erst dadurch, dass wir massive Computerpower sozusagen zu sehr günstigen Preisen zur Verfügung haben. Ja, und dann ist ganz wichtig, also diese KI unterscheidet sich an dem, was so in der Szene als die GoFi, als die Good Old Fashioned AI bezeichnet wird, also die klassische AI, die mit symbolischen Repräsentationen arbeitet und die im Prinzip zumindest nachvollziehbar ist. Also das heißt, dort kann ich tatsächlich nachvollziehen, was diese Algorithmen tun. Der Gag an dieser heutigen KI ist nämlich, dass der Algorithmus gar nicht das Entscheidende ist. Da sind natürlich Algorithmen am Werk, aber die Algorithmen enthalten nichts Spezifisches. Ja, das heißt, diese spezifische Intelligenz in Anführungszeichen liegt im Grunde in den Daten. Ja, und das Prinzip beruht einfach darauf, dass ich sozusagen Ähnlichkeiten in Daten erkenne, nicht? Also, das heißt, die Systeme werden trainiert mit Übungsdaten, wobei das ein riesen aufwendiger, extrem auch energieintensiver Prozess ist, ne? Und dann sozusagen wenden die das Gelernte an. Aber das Dumme ist einfach das, dass eigentlich niemand wirklich genau weiß, was die tun. Also man kann das nicht sozusagen explizit sagen, was die tun, ja, und was sie wirklich gelernt haben. Ja, es gibt dann diese Beispiele, nicht? Man trainiert einen Algorithmus, dass er zum Beispiel Menschen auf dem Bild erkennt, nicht? Und dann kommt da ein Bild, da ist ein Schwarzer drauf und der wird jetzt als Gorilla klassifiziert. Und zwar einfach deshalb, weil in den Trainingsdaten eben nur weiße Menschen drin waren, nicht? Also das heißt, man weiß nie so genau, was die tatsächlich gelernt haben, und die Funktionsweise ist im Prinzip intransparent, nicht? Und darin liegt natürlich eine unerhörte Gefahr. Also du hast da vorhin dieses schöne Beispiel, nicht, so mit der wo ist eigentlich die Linie, nicht? Also zu sagen, lasse ich lieber ein paar Unschuldige laufen oder buchte ich sicherheitshalber alle ein, nicht? Also das ist genau sozusagen die Problematik von diesen System, also irgendjemand hat mal gesagt, nicht, so Artificial Intelligence, das ist Statistics on Steroids, ja, also sozusagen Statistik auf Speed, nicht? Und da wird letzten Endes, sind es immer probabilistische Verfahren, da wird irgendwo eine Linie gezogen. Das heißt, diese Systeme lernen Datengebilde zu klassifizieren. Also zum Beispiel die Frage, ob dieser User hier jetzt eher die Neigung hat, Produkt X zu kaufen, nicht? Also aufgrund seiner bisherigen Surfgeschichte, seiner bisherigen Einkäufe, bist du der Mann, dem wir jetzt, oder die Frau, der wir jetzt diese Werbung präsentieren. Das ist die Art von Fragestellung, die da dahinter ist, ja. Und natürlich, also das ist jetzt sozusagen noch die harmlose Variante eben eher, aber die andere, bist du jemand, weil du im falschen Viertel wohnst und, ich weiß nicht, komische Eltern hattest, eben derjenige, der eher verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben? Oder bist du derjenige, der den schlechteren, aufgrund seines Lebenswandels, den schlechteren Krankenkassentarif und so weiter und so fort. Also das heißt, hier werden dann von solchen Systemen Entscheidungen getroffen von großer Tragweite, die in gewisser Weise ja auch nur am Ende die Funktion haben, sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse zu reproduzieren, also Ungleichheit zu reproduzieren. Ja, es gibt dazu zu diesem Thema ein sehr schönes Buch von einer amerikanischen Mathematikerin, Cathy O'Neill, mit dem schönen Titel Weapons of Mass Destruction, also Mass für Mathematik, nicht? Also die Cathy O'Neill hat eine Biografie, also sie hat mal angefangen als Hochschullehrerin, ja, eine sehr begabte Mathematikerin, die ganz schnell so Professorin geworden ist, und dann ist sie der Versuchung der Finanzindustrie erlegen und ist dann zu so einem Hedgefonds gegangen, ja, weil natürlich die sicher auch viel besser bezahlt haben als die Uni, und sie hat dort sozusagen im Laufe der Finanzkrise vor allem so eine gewisse Konversion erlebt, nicht? Und dann war sie noch bei irgendeiner Plattform oder so. Das heißt, sie hat wirklich diese Geschichte dieser Industrien, Finanz- und Plattformindustrie erlebt und hat ihre persönlichen Schlüsse daraus gezogen und hat das in einem sehr lesenswerten Buch niedergelegt. Also wo all diese Themen im Detail anhand vieler konkreter Beispiele behandelt sind. Ja, okay. Das war ja so der Schlenker, den wollte ich einfach noch machen, weil ich glaube, das ist zur Aufklärung dieses KI-Themas wichtig. Also das Bild, was da in der Diskussion vorherrscht, davon ist halt immer so ein bisschen unvollständig, nicht? Und also nächstes Jahr bringt die Berliner Debatte irgendwie das Jubiläumsheft zum 30-jährigen Bestehen Club raus, also mit dem Oberthema digitale Utopien, digitale Dystopien. Da wird dann ein Artikel von mir drin sein, der sozusagen diese verschiedenen Formen von KI ein bisschen erklärt. Ja. Okay, ja, der öffentliche Bereich, ganz klar, das ist einfach eine Gestaltungsfrage. Nicht allein zu sagen, der Staat muss das machen, ist zwar auch schon ganz schön, aber das reicht nicht hin, das ist die Frage, was der Staat macht, wer dabei wie mitbestimmt, ja. Klar, das Verkehrsthema ist sicher eines, wo, das hat vor allem den Vorteil, dass man dort im Grunde, dass dort die Technik da ist, wo man ganz schnell, wenn der politische Willen und die Investitionen da wären, ganz viel machen könnte, nicht? Ich meine, die Energieversorgung ist viel schwieriger, nicht? Weil wir können jetzt noch so viel Solarpaneele bauen, das sind sowieso selber ökologisch unerhört problematisch, weil ich da auch wieder dieses Problem habe mit der riesen Emissionsbugwelle durch die Herstellung, ja? Windräder sind sicher ökologisch viel vertretbarer als Solarpaneele. Also Solarenergie in unseren Breiten ist eigentlich keine so gute Idee, wenn man mal von Solarthermik und passiver Solarnutzung in der Architektur absehen. Aber das große Problem ist einfach sozusagen die Verfügbarkeit. Ja, also das heißt ja, die Emissionseinsparung, die wir haben durch regenerierbare Energien, ist längst nicht so groß, wie sie eigentlich theoretisch sein sollte. Also wir haben schon heute eine riesen Kapazität an Solar- und Windenergie, aber keine entsprechende Einsparung. Ja, einfach deshalb, weil die nicht konstant verfügbar sind. Und das nicht gelöste Speicherproblem, das ist hier der Knackpunkt. Ja. Und grundsätzlich auch im Verkehrsbereich ist einfach jede Technik, die sozusagen die eine Batterie braucht, die irgendeinen Speicher, einen komplizierten Speicher braucht, ist eigentlich mit Vorsicht zu genießen. Deshalb ist einfach das E-Auto auch scheiße, nicht, weil es eine Batterie braucht. Ja, alles, was den Strom aus einer Fahrleitung beziehen kann, also die Eisenbahn, die Straßenbahn, die U-Bahn und so, ist immer die viel bessere Lösung. Ja, also das heißt, das mit der Batterie oder von mir aus dann auch mit der Brennstoffzelle oder so, wobei also wie gesagt das letzte Wort da noch nicht geredet ist, sollte eigentlich nur dort zum Einsatz kommen, wo das andere sich nicht lohnt. Ja, das ist so ein Grundprinzip, was man verstehen muss. Meine, die Schienenfahrzeuge haben zudem natürlich auch noch sonst den Vorteil, dass sie viel energieeffizienter sind. Ihre Energieeffizienz kann natürlich auch gerade durch automatische Steuerung, fahrerloses Fahren gesteigert werden, nicht? Also ich habe es ja heute schon mal gesagt, jedem einfach mal nach Nürnberg zu gehen und dort mit der U1, U2 oder U3, die U1 fährt noch klassisch, zu fahren. Das ist einfach ein unerhört angenehmes Fahrgefühl. Die fährt sehr ruhig und die fährt eben sehr energieeffizient, nicht? Also weil das wirklich optimiert erfolgen kann, der Beschleunigungsbremszyklus. Ja, also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, also es gibt natürlich immer diese Leute, sagen, zuerst muss mal der Sozialismus her und vorher können wir die ökologische Problematik gar nicht lösen. So wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil wir können wahrscheinlich auch mit den ökologischen Problemen nicht warten, bis der Sozialismus da ist, sondern ich glaube, es ist wichtig, so seine Dynamik zu entwickeln, also von den Problemen her eine Dynamik sozusagen zu letzten Endes sozialistischen Lösungen. Da ist natürlich der Anfang, weil ein großer Teil der Probleme einfach den öffentlichen Bereich erfordert. Öffentliche Infrastruktur und auch ganz viele Dinge einfach, die sozusagen für das private Kapital zu risikobehaftet sind, zu viel Kapital erfordern, ja. Und zum anderen sozusagen diese Dynamik natürlich auch weiterzutreiben, Also wenn ich so zwei große Ökonomen aus dem 20. Jahrhundert bemühen darf, nicht das eine, Josef Schumpeter, der ja immer mit diesem Bild des genialischen, innovativen Unternehmers assoziiert wird. Aber Schumpeter hat selber gegen Ende seines Lebens gesehen, dass eigentlich die Entwicklung der Wirtschaft dahingehend, dass dieser genialische Unternehmer ja eigentlich funktionslos wird. Also das heißt einfach, weil Innovation institutionell ganz anders produziert wird, als es in diesem Bild vom Unternehmer dargestellt wird. Das ist überhaupt die Frage, wie sollen Innovationen produziert werden? Das ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Prozess. Hier die Frage sozusagen nach der demokratischen Mitbestimmung, dem öffentlichen Diskurs. Und schließlich vielleicht das Letzte, ich meine, das steht bei Keynes schon drin in der General Theory, das Kapital muss nicht knapp sein. Also man braucht eigentlich nicht, die Gesellschaft braucht nicht sozusagen da den klassischen Dagobert Duck, nicht, der da irgendwo seine Kröten zusammengekratzt hat und die jetzt so zur Verfügung stellt als Kapital, sondern die Gesellschaft kann sozusagen über ein vernünftiges Finanzsystem immer das Kapital schaffen, was benötigt wird, nicht? Und von daher, dagegen können auch die 100 Milliarden, die Apple auf der hohen Kante hat, eigentlich verblassen, nicht? Weil man kann das auch anders machen, ja. Ich würde sagen, belassen wir es mal dabei. Ne?
Vielen Dank. Ja.